sei es trotz, jetzt ist es Husten, dann war es wieder das. Ich werde nicht fit, dann sage ich, ja, wann waren Sie denn zu Hause, haben sich ausgeruht? Ja, nee, gar nicht so, ja. Ich meine, klar kannst du dich mit Ibu und Gedöns boostern ohne Ende, aber dann gibst du deinem Körper halt nicht die Zeit zu regenerieren. Und heilen kann, also das kann nur der Körper selber, ja, also das kann man auch nicht wirklich beschleunigen, ja. Nicht mal, komme ich gleich dazu, mit Antibiotika wirklich, ja. Man kann ihm nur helfen, ja, aber heilen muss er sich selber und er kann es halt nur so schnell, wie es geht. Und es dauert eben 7 bis 10 Tage. Es gibt so einen dummen Spruch bei Ärzten, Erkältung dauert in der Regel 7 Tage, mit Medikamenten eine Woche. Ja. Und das ist halt so.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, inzwischen Folge Nummer 8 von Treibstoff Talk. Ich bin heute wieder mit dem Pascal hier und wir haben einige schöne, interessante Themen für euch. Wir haben zu Beginn mal das Thema Grippe auf jeden Fall, mit dem wir uns ein bisschen auseinandersetzen, Erkältung generell und haben dann vor allem auch in der heutigen Session ein Q&A. Wir hatten letzten Fragesticker auf Instagram und die Fragen haben wir uns rausgepickt und werden die quasi für euch beantworten.
Ja, Servus auch von mir. Freut mich, dass ich wieder dabei bin. Und danke schon mal für die gestellten Fragen. Sie sind sehr interessant, sage ich mal. Ja. Und sehr mannigfaltig, sage ich mal. Ja, genau. Und dann legen wir los, oder?
Ja, würde ich sagen, wir starten ja mit Thema Erkältung, Grippe.
Genau. Wie wir zur Erkältung und zur Grippe gekommen sind, zu dem Thema, war eigentlich, dass wir auf den Aspekt Return to Sport raus wollen. Und ja, da komme ich dann am Ende dazu, aber ich wollte einfach vorher die Gelegenheit nutzen, um generell so über so nach dieser ganzen Grippe- und Erkältungsphase, die wir jetzt Gott sei Dank langsam hinter uns gelassen haben, ja, für alle Patienten und auch für uns immer wieder High Life so zwischen Oktober und Februar, da so ein bisschen drauf raus, ja, weil es einfach jeden von uns beschäftigt, ja. Man findet in der Literatur Angaben, dass Erwachsene ungefähr 2 bis 3 grippale Infekte. Grippale Infekte heißt nicht per se immer Grippe. Also das ist im Volksmund, sage ich mal, und medizinisch ein bisschen diskrepant. Ja? Grippaler Infekt heißt quasi alles so unkomplizierte Infekte der oberen Atemwege. Ja? Das heißt alles, was überhalb vom Kehlkopf ist, sage ich mal. Und Grippe im medizinischen Sinn heißt Influenza, also wirklich die klassische Grippe, ja, wo man auch immer von der Grippewelle spricht. Da spricht man dann nicht auch von einer Erkältungswelle, sondern von der Grippewelle an sich. Und das ist im Prinzip eigenständiges Krankheitsbild, was eben von dem Influenza-Viren verursacht wird. Und wenn man sich überlegt, wie viele grippale Infekte hat ein Erwachsener so im Jahr, sind so 2 bis 3, wird so angegeben. Bei einem Kind, so im, sage ich mal, Grundschulalter. Was schätzt du ungefähr? Im Jahr?
Im Jahr.
Ja, Erwachsene 2, 3.
10.
Gut. 10 ist gut. 10 ist viel, aber 6 bis 10
Sechs
ist so
bis
das, was
zehn,
man so
okay.
findet, ja. Und wenn man sich dann überlegt, mein Kollege hat 4 Kinder, ja.
Da
Und
kommt was auf einen zu,
genau,
ne?
und 6 bis 10 pro Kind. Und die Erkrankungsdauer ist tatsächlich auch immer gleich. Und man sagt immer so roundabout eine Woche, 7 bis 10 Tage. Und wenn man jetzt richtig Pech hat und hat 10 Infekte beim Kind, 10 Tage, ja, und dann kommt einiges zusammen. Es sind 100 Tage Infekt. Ja. Das ist im Prinzip die ganze Wintersaison durch. Und das ist ja auch das, was die meisten Leute so oder häufig Leute subjektiv so erfahren, ne? Die Kinder haben eine Rotznase den ganzen Winter durch, ja, oder haben Husten den ganzen Winter durch. Und das ist halt einfach so.
Ich merke es auch schon, seit ich meinen Kleinen habe.
Ja.
Hatte ich erst was, dann hat er wieder was. Auf einmal kommt bei
Genau.
mir wieder was Kleines, ne?
Genau,
Das ist so.
das kommt auch noch dazu, solche Ping-Pong-Infektionen nennt man das. Und die dann quasi in der Familie so ein bisschen hin und her gereicht werden, ja, oder dann kommt manchmal ein neuer Viruserreger rein, weil wir selber merken ja gar keinen Unterschied. Es gibt vielleicht das noch kurz gesagt, also über 90%, gut über 90% aller grippalen Infekte sind viral bedingt. Ja, also wirklich nur die allerwenigsten sind überhaupt bakteriell bedingt. Und diese viralen Infekte, die kommen von einem Erregerspektrum von Viren ungefähr über 200 Stück. Ja, Rhinoviren hat man vielleicht schon gehört, Influenza eben. Es gibt auch Parainfluenza oder Adenoviren und die haben alle nochmal tausende Subgruppen und so weiter und so fort. Und die, das kann man vielleicht nach der Corona-Zeit besser nachvollziehen, die mutieren eben ständig. Ja? Und das Coronavirus ist relativ, also was die Viren angeht, relativ mutationsunfreudig im Vergleich zu den Rhinoviren oder Adenoviren oder so. Das ist auch der Grund, wieso wir jedes Jahr Erkältungen kriegen. Die verändern sich ganz, ganz leicht. Die sind genetisch sehr instabil und deswegen kriegen wir das auch ständig. Ja? Und deswegen kann es halt auch sein, dass man quasi in der Familie noch den einen Rotz irgendwie auskuriert und der nächste kommt schon rein.
Klar, sonst hätten wir die Antikörper, ne, dagegen schon, ja, wenn es ja, gleich bleiben, ja, würde.
Genau, und diese Kleinigkeiten ändern sich. Und das ist auch ein Grund, denke ich, ja, wieso die Leute jetzt sagen, oh, nach die letzten 2-3 Jahre, ja, gerade nach dieser Corona-Zeit, nehme ich jeden Infekt mit, ja, und ich merke den, ja. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, unser Immunsystem, wir haben es schon mal in irgendeiner anderen Folge angesprochen, ja, ist einfach aus der Übung und das muss halt auch trainiert werden, unser Immunsystem, und dann werden diese ganzen Infekte, die wir eh kriegen, ja, wir können uns vor diesen Keimen ja nicht wirklich schützen, ja. Außer wir machen halt wieder Lockdown, ja. Und dann bekommen wir die zwangsläufig und entweder kriegen wir halt viel Symptome oder wenig. Manchmal ist es auch einfach Pech oder es erwischt einen auf dem falschen Fuß, sage ich mal, in einer stressigen Lebensphase oder was weiß ich, ja. Genau, aber das ist so das, ja, also nicht wundern, wenn man das Gefühl hat, die Kinder haben den ganzen Winter Husten oder Rotz. Rein statistisch gesehen ist es normal. Ja, ist eher die Normalität als die Ausnahme. Genau. Ja.
Aber um da reinzugrätschen, warum denkst du, dass es anders ist? Liegt es dran, weil Kinder vielleicht da weniger Hemmung haben, sich irgendwie Sachen gegenseitig in den Mund schieben, dadurch mehr Kontakt ist?
Also das ist mit Sicherheit ein Punkt.
Das Immunsystem an sich ist ja sicherlich nicht schlechter.
Nein, ist nicht schlechter, es ist halt untrainierter. Ja. Mhm. Und hatte, also deswegen ist es auch wichtig, ja, meiner Meinung nach, als Person, aber auch als Hausarzt, ist auch wichtig, dass die Kinder den Kontakt haben, ja, zu diesen, also diese, die Kinder, die so isoliert in Isolation aufwachsen, denen tut man nichts Gutes, ja. Mhm. In dem Alter, in dem Kleinkindalter von so 1, 2, mit 1 ist fast noch viel Nestschutz mit dabei, ja, und dann geht's los und dann will das Immunsystem trainiert werden und genau das macht's halt, ja, das passt halt nicht in unsere Gesellschaft, weil jeder, der auf der Arbeit angerufen wird, der oder die Kleine hat Fieber in der Kita, musste abholen, ja, das passt halt nicht, aber ja, für die Kinder ist es eigentlich okay, ja. Und in der Regel ist es ja auch so, es ist zwar lästig, aber es ist ja nie oder in den allerseltensten Fällen vital, gefährdend, schwerst krank, ja. Mhm. Auch das ist ein Punkt, wo ich merke in meiner hausärztlichen Tätigkeit, dass das Differenzieren ist mein Kind ein bisschen krank, ist es krank oder ist es schwer krank, immer schwerer fällt. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Mit Sicherheit ist Dr. Google ein Punkt, mit Sicherheit sind vielleicht auch, deswegen machen wir das ja hier auch.
Ist ja auch nicht nur bei Kindern.
Genau, ja, auch schon. Ja, bei Erwachsenen noch krasser, ja. Aber bei Kindern ist es ja auch nachvollziehbar, dass da eine gewisse Unsicherheit da ist. Mhm. Ja. Aber da dieses Gefühl geht häufig verloren und wir machen viel. In unserer Hausarztpraxis, ab Kleinkindalter behandeln wir die Kids mit. Und viel ist auch einfach abhören, untersuchen, anschauen, um zu sagen, okay, ist okay, ist ein normaler Waldwiesenrotz, ja, das kriegt er hin, ja. Und das verstehe ich auch, das ist auch total normal, ja, aber ja, genau, ja, das sind.
Wahrscheinlich lieber Vorsicht als Nachsicht,
genau
generell,
so ist es.
Aber
ja.
Ich denke auch, wahrscheinlich liegt das halt auch wieder an dem Thema Medien. Ja. Man hört halt viel mehr, ne?
Ja.
Auch vielleicht nur Einzelfälle und denkt dann, oh, mein Kind hat es vielleicht auch.
Genau. Ja, also man kriegt halt diese ganzen Einzelfallberichte und so weiter, kriegt man alles mit, ja. Horrorgeschichten wabern im Internet rum und so. In der Regel muss man aber auch sagen, die Mütter und die Väter haben einfach in den allermeisten Fällen auch ein gutes Bauchgefühl und es ist tatsächlich auch was, wo man sich als Arzt oder Ärztin was ein Pfeiler ist, finde ich, für die Entscheidung, ja, weil das Bauchgefühl der Eltern, ja, wenn die Eltern sagen, der gefällt mir nicht, ja, erstens.
Ja, die kennen ihr Kind am besten.
Die kennen ihr Kind gut, ja, und dann ist auch gut, ja, und wenn man dann sagen kann, okay, der ist jetzt wirklich oder die ist jetzt wirklich ordentlich krank, aber ich finde jetzt hier nichts Schlimmes, ja, dann ist auch gut, dann kann man auch damit umgehen, ja. Ja, Genau, aber jetzt sind wir ein bisschen abgewichen zu den Kids, aber ja, das ist auch wichtig, ja, weil die meisten irgendwie im Elternalter sind.
Ja. Wir haben ja auch einige Zuhörer mit Kindern, von daher.
Genau, vielleicht ist da noch wichtig, weil du gesagt hast, ja, wieso trifft es Kinder mehr? Zum einen ist, also, dass die sich quasi mehr in den irgendwie den Rotz hin und her schmieren, ja, das ist was. Dann hängen die halt auch quasi immer in Einrichtungen rum, ja, mit vielen, vielen auch, anderen, ne? Leuten, ja. Mir fällt der Corona-Begriff nicht ein, aber da gab es doch so einen Begriff, weiß ich nicht mehr. Also viele Leute auf einem Raum, ja. Und das ist übrigens auch so nebenbei, kann man sich ja fragen, wieso nennt man es Erkältung, weil mit Kälte hat es eigentlich nichts zu tun, ja. Und wahrscheinlich, ganz klar ist es nicht, wahrscheinlich liegt es daran, dass wir in den Wintermonaten mehr Erkältungen kriegen oder grippale Infekte kriegen, dass zum einen die Schleimhäute eher trocken sind, eher kalt, auch die Nasenschleimhaut und so, ne, und eher weniger durchblutet, was unserem Immunsystem weniger Möglichkeit gibt, Keime abzufangen. Das ist der ein Punkt. Die Luftfeuchtigkeit ist niedriger als im Frühjahr, Sommer, und wahrscheinlich, das ist, glaube ich, auch was da die Corona-Forschung ein bisschen vorangebracht hat. Da hat man sich ja Tröpfchen noch und nöcher angeguckt, wie sie fliegen, was sie machen und so weiter. Hat man vorher schon, aber da noch mehr. Und das verändert quasi so das Flugverhalten der Tröpfchen, ja. Und die wabern länger in der Luft rum, ja, und so. Also das, Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle, und wir sind halt auch einfach mehr drin, auch wir Erwachsenen sind mehr drin und sind mehr in Gruppen unterwegs, ja. Und das sind wahrscheinlich so die Gründe, wieso die Dinge meistens in den Herbst-Wintermonaten auftreten. Ja, genau, das mal so zur Häufigkeit und wie das so, was es so ist.
Ja, interessant.
Ja, genau, und dann ist es halt auch so, ich habe letztes Mal schon angesprochen, Phytotherapie, das heißt quasi Therapiemöglichkeiten mit pflanzlicher Wirkstoffbasis, sage ich mal, ja, sind da im Prinzip die Nummer eins, was man so hernimmt, ja, und auch diese ganzen Medikamente, die man so kauft, Hustensäfte und so weiter, die sind ja alle pflanzenbasiert, ja, also da ist, was weiß ich, Efeu, Myrrhe, Honig, Pfefferminz, Salbei, also diese ganzen Sachen sind Jahrtausende, Jahrhunderte alt. Und helfen ganz gut, ja. Und wenn man sich, aber dann muss man sich auch anschauen, was ist quasi die Erwartungshaltung an diese Medikamente und die Evidenz, also das heißt die statistischen Analysen, die Studien, ich sag mal, die besseren Medikamente brüsten sich mit einer mit einer Reduktion der Erkrankungsdauer von bis zu 48 Stunden, ja. Das finde ich auch echt relativ wenig, ja, also im Mittel, statistisch gesehen, das ist nicht für den Einzelnen oder für die Einzelne, aber so, man muss ja mal gucken, man muss die Dinger ja untersuchen und sagen, okay, was bringt es mir denn wirklich? 1-2 Tage weniger krank, ja.
Gut, da sind wir wahrscheinlich auch wieder beim Thema Placebo von der,
ja,
letzten,
genau,
Folge, ne?
Genau. Ja, wir kommen auch noch zu der Number Needed to Treat gleich, die habe ich extra angeteasert letztes Mal schon. Ja, aber das ist so ein bisschen das Realistische, ja, weil die Leute, und da ist auch wieder der Klassiker, die Leute haben das Bedürfnis, irgendwas zu tun, ja, irgendwas zu machen, und das ist ganz gut, aber es ist halt auch nicht mehr als 1-2 Tage schneller fit werden, ja. Und wenn man dann aber denkt, okay, ich arbeite halt noch nebenher, ich ruhe mich nicht aus, ich gebe meinem Körper nicht die Zeit für eine Regeneration, dann verpufft halt auch jeder Effekt von diesen ganzen Dingern, ja. Genau. Und diese ganzen Dinger wie Ibuprofen und was man so nimmt, die verbessern die Symptome, aber haben mit der Erkrankungsdauer, ja, man denkt ja, okay, ich nehme Ibu, dann werde ich schneller wieder fit. Das stimmt nicht. Ich merke halt nur die Symptome nicht. Aber ich werde nicht schneller wieder fit. Der Körper. Das
ist auch ein guter Punkt.
Ja, ne? Ja, ja.
Wichtiger,
ja, genau,
für viele.
Ja, wichtiger, ja. Weil das ist halt so pseudo. Und dann wundern sich die Leute, kommen zu mir und sagen, ich wäre irgendwie die letzten 4 Wochen nicht fit. Ich schlepp einen Rotz hin und her, dann war es erst Rotz, jetzt ist es Husten, dann war es wieder das. Ich werde nicht fit. Dann sage ich, ja, wann waren sie denn zu Hause, haben sich ausgeruht? Ja, nee, gar nicht so, ja. Ich meine, klar kannst du dich mit Ibu und Gedöns boostern ohne Ende, aber dann gibst du deinem Körper halt nicht die Zeit zu regenerieren. Und heilen kann, also das kann nur der Körper selber, ja, also das kann man auch nicht wirklich beschleunigen, ja. Nicht mal, komme ich gleich dazu, mit Antibiotika wirklich, ja. Man kann ihm nur helfen, ja, aber heilen muss er sich selber, und er kann es halt nur so schnell, wie es geht, und das dauert eben 7 bis 10 Tage. Es gibt so einen dummen Spruch bei Ärzten, eine Erkältung dauert in der Regel 7 Tage, mit Medikamenten eine Woche. Ja, und das ist halt so, ja. Genau, das führt mich jetzt schon eigentlich zum nächsten Punkt, eben zu dem Antibiotikum. Das wäre auch ein Herzensthema, ja, weil wir das halt ganz, ganz viel in der Hausarztpraxis haben und da auch echt viel falsche Vorstellungen in der Gegend rumwabern. was so die Antibiotikatherapie angeht, bei eben diesen grippalen Infekten. Auch wieder der Hinweis, jeder, der gesundheitliche Probleme hat, ich sag's später nochmal, soll zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehen und sich bitte untersuchen lassen.
Ja? Definitiv.
Das ist hier nur Aufklärung und Info, keine Sprechstunde. Ja? Insgesamt ist es so, wir haben schon gesagt, der Anteil von bakteriell bedingten Infekten, was die oberen Atemwege angeht, ist sehr, sehr gering. Einstellig auf jeden Fall, ja, vom Prozenten her. Auch das Erregerspektrum, ja, wir haben ja auch zig Milliarden verschiedene Bakterien, auch das, die was da quasi die Probleme verursachen kann, ist relativ eng. Ja, deswegen reicht das gute alte Penicillin in den allermeisten Fällen aus. Ja. Übrigens auch noch ein wichtiger Punkt. Die Leute kommen und sagen, ich brauche ein Antibiotikum, aber starkes. Ja.
Das, echt, ist es wirklich so, dass
jetzt zu dir kommen? Ja, also mir reicht's jetzt. Ich verstehe das ja auch. Die sind frustriert. Ja, machen ewig rum, ziehen rum. Der Arbeitgeber macht Druck oder man selber hat einfach einen Arsch voll Arbeit, ja, und kommt nicht aus dem Pott und so weiter. Und dann kommen sie und sagen, ich brauche ein starkes. Als ob ich ihnen was vorenthalten würde und als ob es da ein Ranking gibt. Es gibt kein starkes Antibiotikum. Es gibt ein richtiges oder ein nicht richtiges, ja, oder ein optimales oder nicht. Ja. Und diese Antibiotika, die man gibt, man nennt es so schön in der Medizin kalkulierte antibiotische Therapie, heißt im Prinzip nichts anderes als Schuss ins Blaue, Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja, weil man weiß, welche Erreger kommen da am allermeisten vor. Das hat man halt untersucht und dann gibt man das, was am wahrscheinlichsten wirkt. Für eine richtige...
Krass, okay.
Ne? Ja, weil man denkt ja, der Arzt guckt mir in den Hals und weiß dann ganz genau, das, nimm mal lieber das. Aber unterm Strich ist es halt Wahrscheinlichkeit, ja, und es funktioniert auch sehr gut. Für eine richtige, gezielte Antibiotikatherapie muss man einen Abstrich machen, dann muss man die Bakterien anzüchten in einer Petrischale, das dauert 3 Tage. Und ja, dann, auch im Krankenhaus ist es so, ja, man kennt, es gibt regionale Unterschiede zum Beispiel, ja, die einen haben ja das, die anderen haben ja das. In Zeiten von Antibiotikaresistenzen wird es ein immer größeres Thema, die regionalen Unterschiede. Es gibt so Antibiotic Stewardship nennt man das auf Neudeutsch. Das heißt, da gibt es dann quasi extra ärztliche oder wissenschaftliche Kollegen, die gucken, was ist in unserer Region so das Keimspektrum und was benutzen wir für ein Antibiotikum, weil wir geraten halt auch immer mehr unter Druck, was die Antibiotika und die Resistenzen angeht. Deswegen ist mir das auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil bei uns als Patienten oder Erkrankte und bei uns in der Hausarztpraxis, bei mir in der Hausarztpraxis, fängt es halt an. Ja. Und wir könnten viel, viel mehr Antibiotika einsparen. Und da rede ich nicht von der Intensivstation oder von einer Lungenentzündung im Krankenhaus, da rede ich von den alltäglichen Wald- und Wiesendingen. Ja. Da können wir einsparen, abgesehen mal von nicht humanmedizinisch genutzten Antibiotika, ein ganz anderes Thema, aber also Tiere und so. Ja. Genau. Das Spektrum von den Erregern, wenn es bakteriell ist, ist sehr eng. Und dann muss man sich überlegen, ich habe es eben schon angedeutet, vielleicht auch eine sehr nett gemeinte und auch tolle Vorstellung, dass die Ärztin oder der Arzt die Patienten anschaut und aufgrund seiner Erfahrung und seines weisen Wissens dann weiß, okay, der hat eine bakterielle Entzündung, ja, oder die. Das ist auch nicht so. Ja. Das sind Erfahrungswerte und gerade wir Ärztinnen und Ärzte sind, wir messen und viel und halten uns an Regeln und gucken und versuchen Dinge vereinfacht zu machen, schematisch zu machen, weil sonst wirst du wahnsinnig. Ja. Und dann haben sich solche Scores etabliert, wie zum Beispiel den CentOS-Score, MacIsaac-Score oder Fever-Pain-Score. Da können sich dann immer die MacIsaacs der Welt verewigen oder Regionen, ja, oder Unis und so. Die geben den Dingern dann gerne ihre Namen, ja. Und weil man ja einfach wissen will, auf Bauchgefühl zu verlassen, ist keine Medizin. Ja. Das ist klar, das spielt eine Rolle mit. Ja. Und je erfahrener man wird, umso besser das Bauchgefühl entwickelt man. Aber um es zu lernen, was mache ich denn dann und wann, ja, da muss man, das muss man lernen. Ja. Und dann braucht man irgendwie Anhaltspunkte. Und da sind quasi die Anhaltspunkte. Da gibt es quasi pro Anhaltspunkt einen Punkt. Und dann gibt es einen Punktscore, ja, und dann kann man sagen, wie wahrscheinlich ist ein bakterieller Infekt. Ein Punkt sind eitrig belegte Mandeln. Ja, man guckt den Hals, sind die Mandeln belegt. Man guckt, sind die Lymphknoten geschwollen, besteht Fieber und fehlt Husten. Ja, das ist auch ein Punkt. Das Fehlen von Husten. Ja, wenn Husten da ist, ist es schon anders geartet, ja. Und für die Kinder und Jugendlichen, also unter 15 Jahren, gibt es auch noch einen Punkt, ja. Das Alter mal für über 45 wird übrigens ein Punkt abgezogen, ja, weil die Älteren es noch viel unwahrscheinlicher haben, einen bakteriellen Infekt. Das heißt, so roundabout Maximalscore sind 4 Punkte. Jetzt muss ich dich wieder ärgern und um eine Schätzung bitten, wie wenn du Maximalscore 4 Punkte, mit was für einer Wahrscheinlichkeit liegt dann eine bakterielle Entzündung vor? Also quasi keine Viren, sondern Bakterien, wenn der Maximalscore erreicht ist sozusagen. Also man hat eitrige Mandeln, man hat geschwollene Lymphknoten, Fieber, kein Husten.
Ich schätze jetzt mal, es ist viel geringer, als man denkt.
So ist es. Es ist ungefähr 60%.
Krass, okay.
Das heißt 10% besser als Münze. Ja, also Münze ist 50-50. Ja. Ja. Das heißt, das ist so das...
Das überlegst schon krass.
Ne? Ja, deswegen sage ich es, ja. Ja, weil die Leute kommen und sagen, ich habe eitrige Mandeln, ich brauche ein Antibiotikum.
Das war mir auch nicht klar. Das
keine ist so Diskussion, ich brauche ein Antibiotikum. Ja, also wenn sie jetzt noch Lymphknoten haben, Fieber, haben auch die wenigsten, ja, Fieber ab 38,5, ja, und kein Husten, dann haben sie vielleicht mit 60% eine bakterielle Infektion. 60%, ja, und jetzt haue ich noch einen drauf. Deswegen habe ich die Number Needed to Treat angeteasert letztes Mal schon. Ich sage es nochmal ganz kurz. Number Needed to Treat heißt, wie vielen Leuten muss ich eine Therapie oder ein Medikament geben, um einen gewissen Effekt bei einem davon zu erzielen. Ja, wir haben gesagt, bei Kopfschmerzen ungefähr Number Needed to Treat, ich weiß gar nicht mehr, 9, also gebe ich 9 Leuten Ibu. Die Studie hat ihre Kniffe, aber es ist einer davon schmerzfrei, wenn ich 9 gebe. Wenn ich jetzt bei diesem... Also die haben eine Studie gemacht, ein Review, das heißt Review, wir kommen später noch zu oder in anderen Folgen zu Studien und wie die gemacht werden. Review heißt, man guckt mehrere Studien, die vergleichbar sind, packt die in einen Pott, um die Anzahl zu erhöhen und somit die Aussagekraft zu verbessern. Ja. Und in diesem Review haben sie irgendwie 27 Studien oder was weiß ich wie viel und haben geguckt, okay, ohne Abstriche, also ohne wirklichen Nachweis mit diesen Scores, haben die Antibiotika gegeben bei vermuteter bakterieller Infektion. Und haben damit sage und schreibe eine Symptom- oder Erkrankungsdauerverkürzung erzielen können, ja, von 16 Stunden im Durchschnitt, statistisch gesehen, ja. Also auch das ist, finde ich, schon ein Knaller, ja. Weil die Leute denken, ja, wenn ich jetzt kein Antibiotikum nehme, dann werde ich nie mehr gesund. Also wenn du jetzt diese Scores vorausgesetzt, mit Kenntnis ihrer Ungenauigkeit, wenn ich mir jetzt sicher bin, und mehr kann ich ja auch nicht machen, ja, aber ich kann nicht jedem einen Abstrich machen, ja. Es macht doch gar keinen Sinn. Wenn ich dir jetzt ein Antibiotikum gebe, bei einem 4-Punkte-Score, hast du im besten Fall 16 Stunden weniger Erkrankungsdauer. Ja.
Das ist echt krass.
Ja, ja.
Das hätte ich auch nicht, das war mir nicht so bewusst, dass es so heftig ist.
Ja, ja. Und wenn man dann quasi die Number Needed to Treat ausrechnet, musst du, also die Number Needed to Treat für eine Symptomverkürzung von 16 Stunden, ist 14. Das heißt, du musst 14 Leuten, von denen du denkst, die haben bestimmt was Bakterielles, ein Antibiotikum geben, um einen Wahnsinn. 16 Stunden kürzer krank sein zu lassen. Ja.
Krass,
heftig. Ja. Wer jetzt mir nicht glaubt, man kann das auch in der Leitlinie von der Gesellschaft für Allgemeinmedizin nachlesen. Ja. Genau, und das ist das eine. Das ist so, sage ich mal, mehr die Patientenseite, weil man will ja Erlösung, man will gesund werden, man will schnell gesund werden. Also das ist realistisch. Ja. Das ist mir wichtig gewesen. Und das andere ist die ärztliche Seite, weil wir Ärzte denken anders. Ja. Also mir geht's oder uns geht's hauptsächlich darum, Komplikationen zu vermeiden. Das kriegt man ja im Studium eingebläut, ja. Blutvergiftung, also Sepsis, ja. Was sind Komplikationen quasi von diesen oberen Atemwegsinfekten? Natürlich Blutvergiftung. Komplikationen zählt aber auch eine Mittelohrentzündung, also wenn die dann aufsteigen, oder eine Nasennebenhöhlenentzündung. Auch ein Abszess hinten im Rachen, ja, das sind die Komplikationen, ja, und daran denken die Ärzte, ja, wenn die euch ein Antibiotikum geben, meistens, ja, die meisten wollen auch helfen, ja, aber das ist irgendwo im Hinterkopf, dass man eben Komplikationen verhindern will, ja. Man will ja nicht der sein, der sagt, wo es dann heißt, jo, jetzt hat sich eine Blutvergiftung entwickelt, hätten wir mal ein Antibiotikum gegeben, ja, das ist ja schon so.
Gibt es da irgendwie Wahrscheinlichkeiten, dass man sagt?
Ja, also die Number Needed to Treat, also wie vielen Leuten muss ich ein Antibiotikum geben, von denen ich denke, sie haben eins verdient sozusagen, um eine Komplikation zu verhindern, 200. Das heißt, ich muss von also ich habe 200 Leute, von denen ich denke, die haben antibiotische Infekt, Mandelentzündung, ja, eitrige Mandelentzündung. Den gebe ich allen Antibiotikum, um bei einem eine Mittelohrentzündung zu verhindern. Das, ja.
Oder das bei ist einer. So gering.
Ja, ja. Ja, okay. Das ist das, was die Zahlen hergeben. Ja, deswegen war es mir so wichtig, das einzuordnen. Ja, wie gesagt, es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Man muss immer eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Ja, deswegen ist es wichtig. Ja, und aber man muss es auch mal ein bisschen einordnen und realistische Horizonte schaffen. Ja,
gibt's aber, um da jetzt einzuklatschen, ja. Berichte, Studien, was auch immer, die vergleichen. Weil ich meine, der normale Patient weiß das ja jetzt nicht.
Ja.
Und geht davon aus, ich kriege jetzt die Wunderpille,
ja, ja,
sozusagen.
Genau.
Gibt es da Vergleich, dass man sagt, wenn einer jetzt ohne das behandelt wird und mit dem, weil eigentlich sind ja die, wie du ja auch gerade gesagt hast, die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem wirkt, ist ja doch recht gering.
Ja.
Aber wo man vorhin auch bei dem Placebo-Effekt war, dass es dann doch wieder mehreren hilft. Also gibt es da was vergleichsweise?
Nein, das ist ja das Ding, was diese Studien ausmacht. Also nagel mich nicht drauf fest, aber dieses Review, auf dem diese Number Needed to Treat Dinger basieren, ist erstens schon 15 Jahre alt oder 10. Ja.
Okay.
Das wird immer upgedatet. Das Update ist aber meistens, gibt nichts Neues. Ja. Und es fehlen im Prinzip, und das ist so ein bisschen die Königsdisziplin, kann man sagen, in Studien, ein Vergleich. Das erkläre ich an anderer Stelle nochmal genauer, ein Vergleich. Okay, ich habe jetzt 200 Leute, von denen ich denke, die haben einen bakteriellen Infekt und denen gebe ich 100 ein Antibiotikum und 100 keinen. Das fehlt. Das fehlt, weil keiner ein großes Interesse dran hat, wirtschaftlich. Das muss ja jemand bezahlen.
Ja, genau.
Und
ja, ja,
weil keiner bei den 100 dabei sein will, die keins kriegen. Ja? Also du musst ja da mit der Ethikkommission angerufen, ja, ja, und ich denke, das ist kritisch, ja, weil man natürlich potenziell denen ja eine Gefahr aussetzt.
Naja, klar,
ja. Das heißt,
klar,
das musste erstmal irgendwie hinkriegen. Also nein, die Antwort ist
wäre
nein.
Interessant, ja.
Wäre interessant, ja. Weil mit Sicherheit ist es so, ja, und jeder kennt es doch. Ja, ich habe doch das selber auch schon erfahren. Ja, man leidet an einer Mandelentzündung ohne Ende, die sind versifft. Du kriegst nicht mal ein Eis ordentlich gegessen, nimmst ein Antibiotikum, wachst am nächsten Morgen auf und es ist gut. Vielleicht hast du dann halt Glück gehabt und hast es getroffen, ja. Oder es war, ich kann es nicht sagen, ja, man kann es eben nicht sagen. Aber die Statistik, und das ist ja das, wo wir uns gerne drauf berufen, mit Studien und Studien belegt und ja auch wir, ne, wir suchen immer nach Studien und wollen was wir faseln, so irgendwie untermauern. Ja, das ist das, was die Studien hergeben. Number needed to treat, Komplikationsverhinderung 200.
Ja.
Ja. Und wenn man sich dann überlegt, dass einer von 10 oder, das ist ein bisschen dramatisiert, aber ich meine, Nebenwirkungen von Antibiotikum, einer von 10 ist jetzt nicht so unrealistisch, ja, und da meine ich jetzt nicht allergischer Schock, da meine ich aber auch Dünnpfiff, ja, oder Übelkeit oder irgendeine Pilzinfektion oder so, ja, das muss man dem ja gegenüberstellen, ja, das heißt, von den 200, denen ich ein Antibiotikum gebe, um bei einem die Komplikation zu verhindern, haben aber 50 Durchfall, Übelkeit und irgendwie ein Pilz hinterher oder so, ja. Deswegen ist es wichtig, das in Relation zu bringen. Noch ein Ding, was ich noch ganz kurz raushauen will, ist die Dauer vom Antibiotikum. Auch da geht man eher wieder zurück. Früher hat man immer gesagt, Packung zu Ende nehmen, 7 Tage, 10 Tage mindestens. Wahrscheinlich ist es so, dass 5 Tage ausreichen. Ja, nur das machen wir so ungefähr. Das ist ein bisschen auch immer einzelfallabhängig und was jetzt genau therapiert wird. Aber so roundabout 5 Tage, nur dass man es mal gehört hat, ja. Reicht wahrscheinlich aus, weil auch die Dauer der Antibiotikatherapie häufig zu lange ist. Ja. Genau. Was haben wir noch? Eine Komplikation, das ist aber vielleicht ein bisschen arg medizinisch, was wir immer verhindern wollen als Ärzte, weil wir es im Studium lernen und weil es eine schlimme Sache ist, ist das rheumatische Fieber. Hat mit Rheuma an sich nichts zu tun. Ist eine Komplikation, die nach Infektion mit Streptokokken, und das ist eben eine der häufigsten bakteriellen Erreger von so einer eitrigen Mandelentzündung, auftritt und ist eher so eine Art Immunfehlregulation, ja. Und das kann Gelenke dann betreffen, man kann sehr schwer krank werden, das Herz vor allem betreffen, ja. Und das ist so eine Komplikation, die bei uns Ärzten immer mit im Hinterkopf ist. Das will man auf keinen Fall haben, weil das ist lebensgefährlich. Ist aber viel, viel seltener, als man denkt. Ja. Also da gibt es so Anhaltspunkte für eine Number Needed to Treat. Also wie vielen Leuten muss ich ein Antibiotikum geben, um ein rheumatisches Fieber zu verhindern? Von 5.500 ungefähr. Ja. Also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber, großes Aber, nur in Deutschland. weltweit gesehen, in anderen Nationen und auch in nicht so reichen Nationen ist es ein viel größeres Thema. Weltweit gesehen ist es dieses rheumatische Fieber immer noch eine der häufigsten Ursachen für Herzerkrankungen. Ja? Also das heißt, dieses eher Unwahrscheinliche bezieht sich wirklich nur auf Deutschland. Ist auch krass, ja, dass es da so krasse Unterschiede gibt in der Welt. Ja, ja. Ja. Genau. Ja, das war eigentlich so das, was ich dazu habe. Ich habe noch eine Sache zu Scharlach. Das ist auch eine Streptokokkeninfektion, auch aus dieser Gruppe. Ja, also Scharlach kennt ja jeder. Ja. Das ist auch, hat immer mal wieder Saison. Ja, und ist auch relativ unangenehm, aber ist auch so ein klassisches Ding für, das Kind hat Scharlach, braucht ein Antibiotikum. Unbedingt. Ja. Auch da rudert man aufgrund der Datenlage immer mehr zurück, weil es wohl keine ausreichende Evidenz, das heißt keine ausreichend Belege von Studien gibt, dass auch da Folgeerkrankungen eben rheumatisches Fieber verhindert wird. Ja, also da ist die Datenlage viel geringer, als man denkt. Ja. Es verkürzt die Ansteckungszeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist eigentlich der Punkt, wieso die Ärzte das geben. Ja. Weil man die Verbreitung nicht eindämmen will, weil so 24 Stunden nach Antibiotikagabe, wenn es denn Scharlach ist, sind die nicht mehr ansteckend. Ja, ja. Und verseuchen die Kita nicht. Ja. Aber für Komplikationen und Symptomdauer und so, Datenlage eher schlecht. Ja, ja, so viel zum Thema Erkältung und Antibiotika. Ja,
ja, ich finde es krass, auch die Erwartungshaltung an die Medikamente.
Ja.
Weil ich habe auch nach der Folge jetzt und nach der letzten,
ja.
Letztes Jahr hat mich eine üble Grippe wirklich erwischt und da war es bei mir auch so, ich hatte so Kopfschmerzen und Gliederschmerzen. Dann habe ich auch Schmerztabletten genommen und hatte noch so im Kopf, oh, hoffentlich wirken die jetzt und schon so die Erwartungshaltung, in einer halben Stunde müssen die Schmerzen weg sein. Wenn man das jetzt mal sich in den Kopf ruft, das ist echt krass.
Relativiert, ja. Ja.
War natürlich nicht so, muss man dazu sagen.
Ja.
Ich habe gelitten, aber das macht natürlich Sinn. Ne?
Es ist halt auch in unserer Gesellschaft nicht mehr erwünscht oder nicht, das hat kein, also die Leute wollen ja maximal 2 Tage krankgeschrieben sein. Und ich diskutiere mit den Leuten auch nicht mehr rum. Ja,
ja, das sind wieder die Themen. Ne? Also zum einen dieses, ja, dass halt mal eine Krankheit auch mit bisschen Schmerzen und Diskomfort verbunden ist.
Das Diskomfort ist ja wieder dieses, ja.
Das ist wieder dieses Thema, was man schon hat mit der Gesellschaft, ne? Dass man sehr bequem ist und generell auch der Punkt, dass man sagt, ich höre gar nicht mehr auf den Körper und will mich jetzt nicht mehr erst einen Tag auf der Arbeit mal fehlen, um meinem Körper diese Pause zu gönnen, die er eigentlich braucht. Ne? Das fehlt ja auch komplett.
Und die Leute bekommen halt auch den Druck, ja, muss man halt auch
klar,
sehen.
Ja, klar, das spielt natürlich mit rein.
Also was wir da gerade in der Corona-Zeit erlebt haben, ja, ist Wahnsinn, ja, was die Leute für einen Druck ausgesetzt sind, auch einen finanziellen Druck, einen Druck von Arbeitgeberseite, dann aber auch einen Druck, den sie sich selber machen. Also es kommt Druck von allen Seiten und einfach mal sagen, Leute, ich bin krank, ich komme die Woche nicht, das ist nicht so einfach.
Am Anfang war es ja eher so, auch nach der Pandemie, okay, wenn man krank ist, angeschlagen, lieber nicht zur Arbeit, gerade dem Anlass letztendlich und da ein bisschen auch die anderen zu schützen, aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt auch schon wieder über die Zeit verflogen ist, sage ich mal.
Ja. Ja, und das sind eben die, also das ist halt das, mehr können wir nicht bieten, ja, und am Ende muss sich der Körper selber heilen und wir können die besten Voraussetzungen und auch da, um mal wieder so ein bisschen den Bogen zu schlagen, ist natürlich die Grundkonstitution ein Faktor, wie fit bin ich generell, was hat mein Körper für Ressourcen, wie schlafe ich, wie esse ich, was habe ich generell für ein Stresslevel, ja, und es ist immer dieser berühmte Knall, der dann kommt, ja, bei Leuten, die ewig lange überpacen, ja, das passiert dann eben, ja, weil das sind ganz, ganz viele Faktoren, die dann da zusammenkommen, ja, und dann braucht der Körper halt nicht 7 Tage, sondern dann braucht er mal 14 und dann hat man auch ruckzuck sich mal eine Komplikation mit rein und wie gesagt, Komplikation heißt dann nach der Erkältung noch eine Mittelohrentzündung, ist auch echt, also nicht unnormal, ja.
Das ist ja auch das Thema, warum bei häufig, wenn man dann in Urlaub geht, der Stress mal abfällt, warum es dann knallt, ne?
Genau. Das leitet gut über zu dem eigentlichen Sportthema heute, sage ich mal, nämlich dem Return to Sport nach Erkältung und oder irgendwie Erkrankung. Ich habe gefunden, dass quasi Infektionserkrankungen bei Sportlern nach den Muskelgelenkbeschwerden der zweithäufigste Grund ist für eine Sportpause. Also relevant, macht auch Sinn.
Ja, ja. Klar. Ja, ja.
Tatsächlich, dass 1-2 Tage nach einem intensiven Wettkampf das Risiko für Infektionen am höchsten ist. Ja, das ist auch so die Erfahrung, die du bestimmt schon gemacht
Ja.
hast. Ja, wir haben es irgendwann mal drüber gehabt.
Genau, das war auch zu dem Thema mit der Grippe, die ich angesprochen hatte. Ich hatte ja letztes Jahr da mal diesen ganz intensiven, ich nenne es jetzt mal Challenge, nicht Wettkampf, wo ich 24 Stunden Dauerbelastung hatte ohne Schlaf und habe da trotzdem meinem Körper erstmal Pause gegönnt, aber wahrscheinlich nicht lang genug. Ich habe nur 5, 6 Tage damals pausiert und bin jetzt mir auch heute sicher, dass ich damals dann zu früh wieder das gemacht habe, das Immunsystem noch geschwächt war und es mich dadurch dann umgehauen hat. Und ich meine, jeder kennt es ja nach einem Wettkampf, wenn man auch, wenn ich jetzt von mir rede, einen CrossFit-Wettkampf mal hatte mit 2, 3 Tagen, der sehr intensiv ist. Du hast ja auch immer dieses abfallende Stresslevel wieder, dann fährst du direkt wieder hoch und das dreimal über den Tag. Da bist du platt nach dem Wochenende und dann halt auch sehr anfällig, klar.
Und da spielen Dinge wie Cortison, und also das ist nicht nur ein Feeling, das man hat, sondern das kann man auch messen, ja. Ein Cortisonspiegel und so weiter. Und Cortison, wissen wir ja alle, ist ein toller Entzündungshemmer, ja, nicht nur bei Muskel- und Rückenschmerzen, sondern auch in uns und was Infekte angeht. Und wir haben selber, kommt uns das Cortison zu den Ohren raus, weil wir es selber produzieren und das schwankt dann unheimlich zum Beispiel. Aber auch die anderen,
Er ist ja
Adrenalin,
komplett.
Noradrenalin, Serotonin, was
Mehr
nicht
der eine
alles.
andere Arzt hat mir mal gesagt, der auch da sehr aktiv im Sport ist, dass nach so einem Event, wie was ich da hatte mit 24 Stunden, dass wahrscheinlich da auch der Testosteron, das Testosteron-Level geviertelt ist, was ich auch krass fand.
Ja, der Körper ist halt erschöpft dann, ja, also die Ressourcen sind erschöpft, ja, der wird dann Testo auf Hochdruck produziert, ja, und irgendwann fällt es dann halt ab und dann fällt man in so ein Tal und dann ist man eben anfällig für Infekte. Und wenn man sie dann hat, also es gibt Dinge, wo man sagt, es ist ein absolutes Sportverbot, jeglicher sportliche Betätigung ist Fieber. Es klingt alles sehr logisch, aber ich meine, wir reden jetzt hier meistens Amateur-Wettkampfsport, ja, aber bei Profis ist und so weiter, ja, und wahrscheinlich nicht mal in dem Bereich ist es so selbstverständlich, dass wenn man Fieber hat, man keinen Sport macht, also gar keinen Sport im Sinne von gar keinen Sport. Was auch ganz gut ist, weil die meisten haben ja mittlerweile Watches, so Smartwatch-Dinger, wo sie ihre, ungefähr hat man ja einen Anhaltspunkt, wie ist mein Ruhepuls. Und wenn der Ruhepuls über 10 Schläge in der Minute höher ist, sollte man auch keinen Sport machen. Ja, also wenn dein Ruhepuls 60 und deiner ist wahrscheinlich 28 oder was, keine Ahnung.
So ganz so tief nicht.
Nein, aber wenn da, was
Ja.
weiß ich, der Ruhepuls bei 60 ist und man sitzt auf der Couch, guckt mal auf seine Uhr und ist dann in Ruhe bei 70, 75, lassen lieber. Ja? Also Fieber, das generalisierte Symptome, das heißt also den ganzen Körper betreffend, das heißt so dieses Kältegefühl, Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, Fieber spielt da auch mit rein. Und was ich auch interessant fand, weil es vor allem mir nicht ganz klar ist, sind Lymphknoten Schmerzen oder Schwellungen. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch einfach im Sinne von generalisierten Symptomen, weil es auch ein Hinweis darauf ist, dass der Organismus quasi noch beschäftigt ist mit Entzündung und Aufräumarbeiten. Ja, das heißt, wenn ich also noch Mords-Hals-Lymphknoten geschwollen habe, auch kein Sport. Ja, genau. Ja. Das ist so, das sind so die Dinge. Und man kann dann, habe ich gefunden, die Sportmediziner sind ja noch hipper als alle anderen Mediziner, ja. Man kann den Neck-Check machen. Das heißt, hab ich keine Symptome unterhalb des Necks, ja. Also nur Rotznase
Ja.
isoliert, ja, dann kann man wohl moderat Sport machen. Moderat heißt 10, 15 bis 30 Minuten im aeroben Bereich. Ja, also das heißt ganz geschmeidig. Ja, das ist für die meisten schon ein strammer Spaziergang und dann hört es schon auf, aerob zu sein. Ja. Und auch das schadet zumindest diese moderate Aktivität nicht. Allerdings kann man natürlich Komplikationen und die größte Komplikation ist ja so ein plötzlicher Herztod, eine Herzmuskelentzündung, eine
Wichtiger
Herzbeutelentzündung nie
Punkt,
ganz
ja.
ausschließen. Ja. Auch bei Neckcheck und so. Ja. Deswegen sagt man eigentlich, man sollte 2, 3 Tage symptomfrei sein und dann wieder langsam mit Sport anfangen. Ja. Das ist eigentlich das Optimum. Ja. Aber wie gesagt, bei Profisportlern oder so, dieser Neckcheck kann man zumindest sich ein bisschen moderat im moderaten Bereich bewegen. Die Gefahr für solche Komplikationen ist aber nie ganz ausgeschlossen.
Ja,
Ja.
klar.
Genau, ja, und das ist natürlich der Klassiker, ne? Also es passiert ja immer mal wieder, dass man mitkriegt, dass Sportler umkippen. Ja. Das hat auch andere Gründe. Die haben natürlich auch Krankheiten, wie alle anderen auch. Aber ja.
Ja, man unterschätzt das. Also ich weiß aus meiner Erfahrung, ich sag mal, wenn jemand 4 bis 6 Mal die Woche Sport macht, dann entsteht ja relativ schnell so ein, ja, ich nenne es jetzt einfach mal laienhaft sportsuchtmäßig, dass man sagt, wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir was, ich brauche das Bewegungsding. Und da ist ja echt das Thema, was ich auch schon als Coach häufig hatte, dass ich sagen muss, nee, Rest.
Ja.
Und es fällt vielen doch viel, viel schwerer, als man denkt.
Ich könnte mir vorstellen, dass man halt auch das Gefühl hat, dass man was verpasst oder dass man das, was man erreicht hat, quasi dann einbüßt. Aber ich weiß nicht, das weißt du
besser. Ich muss sagen, auch aus meiner Erfahrung, gerade weil ich schon auch ambitionierter, würde ich sagen, trainiert habe, für mich war aber immer der Punkt, man weiß selbst, in der Zeit kann man ja nur oder muss man gedrosselt gehen. Und wie viel bringt einem das jetzt was, so halb, sage ich mal, da ein paar Tage rumzudümpeln und halb zu trainieren, anstatt zu sagen, ich gönne meinem Körper noch die Pause und greife dann wieder voll an. Ja. Und am Ende, wie du auch gesagt hast, verschleppt man halt irgendwas, ist noch länger außer Gefecht. Ja, also ich bin da auch der Meinung.
Also ich denke, 2-3 Workouts ausfallen zu lassen, wirft einen jetzt nicht, möchte niemandem zu nahe treten, ja, aber ich sag mal, an der absoluten Spitzenlimitgrenze werden die wenigsten kratzen, ja, wo es um 0,1 Millisekunden geht, ja, und die verliert man, also das verliert man auch nicht viel, wenn man einfach mal 3 Tage.
Wir reden ja jetzt eigentlich auch in dem Podcast für Empfehlungen für Leute, die
ja
vielleicht auch auf dem normalen Wettkampflevel das machen, jetzt nicht irgendwie Olympia-Teilnehmer oder was weiß ich denn, wo das hauptberuflich der Fall ist, dementsprechend, ja, da ist es, denke ich, immer die klügere Entscheidung zu sagen.
Auf jeden Fall.
Und wenn wir von Gesundheit reden, natürlich, also ist ja komplett logisch, Körper erstmal ausruhen zu lassen und dann wieder Sport zu machen. Ne?
Und eben 2-3 Tage sollte man symptomfrei sein, ja, genau.
Und auch das, was du ja auch gesagt hast mit der, mit dem aeroben Bereich, das war auch, also wenn ich als bei mir noch Leute habe, die ganz leicht verschnupfte Nase haben, dann habe ich auch als gesagt, ey, dann mach doch ein leichtes Krafttraining, lass das Cardio weg, wo der Puls so hoch kommt, und dann kann man das ja auch schon ein bisschen eindämmen, wenn jemand sagt, er will sich da jetzt, wenn es sich sehr lang zieht und er will wieder sich vielleicht leicht bewegen. Ja,
ja, so viel dazu. Ja. Ich hoffe, alle beherzigen das, weil das wirklich ein wichtiges Thema ist. Es ist kein, also meiner Meinung nach, kein Sport und kein Hobby und kein Nichts, kein Marathon so wichtig wie die Gesundheit und dieses Risiko, dem man sich aussetzt. Herzmuskelentzündung, plötzlicher Herztod, aber auch durch die generelle eher Schwäche, ja, oder das, man ist unaufmerksamer, ruckzuck hast du dir das Knie verdreht und dann hast du den Kreuzbandriss und dann hast du Sportpause genug, ja. Also das ist ja nicht nur die Organe selber durch den Infekt, sondern man selber ist ja auch einfach nicht so sicher, ja, in dem, was man da tut. Ja. Genau. Ja. Jetzt müssen wir noch zum Q&A kommen, oder?
Ich bin jetzt gerade, ich war tatsächlich am Überlegen, ob wir jetzt doch eine separate Folge machen. Also wir sind jetzt bei 42 Minuten.
Ja, vielleicht machen wir das.
Weil ich fände es eigentlich auch ganz schön, die Folge jetzt rein um das Erkältungsthema
Grippe so
zu halten, oder?
Können wir machen, ja.
Dann könnt ihr euch noch auf eine zusätzliche andere Folge freuen. Dann würde ich sogar sagen, ich werde wahrscheinlich nochmal ein Q&A-Sticker auf Social Media raushauen. Vielleicht kommt noch die eine oder andere Frage irgendwie zustande. Aber wenn nicht, haben wir auch so schon genügend Material. Aber ich finde, das fände es jetzt
genug
ganz stimmig.
Input, ja. Ich weiß nicht, du kannst es besser reflektieren als ich, ja, aber ich fasel die ganze Zeit nur, aber das mache ich eh den ganzen Tag.
ich finde jetzt, das war ganz stimmig auch als Thema an sich.
Cool, dann machen wir es so.
Schön, dann bedanken wir uns wieder fürs Zuhören an dieser Stelle und wünschen euch einen guten Start noch in den Tag, wann auch immer ihr das hört, oder in die Nacht. Und bis zum nächsten Mal.
Hoffentlich nicht zum Einschlafen.
Genau, Handy ist ja hoffentlich weg, damit die Schlafqualität hoch ist. Ne?
Mit Sicherheit.
Gut, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, out.